Ja, wir hatten schon einiges von den Auswirkungen der israelischen Besatzung ab 1967 im Westjordanland gesehen. Letztes Mal über die israelische Invasion im Libanon und dem Kampf dort gegen die PLO 1982 gesprochen. Hier geht es jetzt auf den Weg zu einem Friedensversuch, der aber letztlich doch gescheitert ist, nämlich die Oslo-Abkommen und auch ein bisschen der Versuch zu sehen, hätte es auch anders kommen können oder lag das Problem wirklich schon in den Abkommen selber. Ja, und der Weg zu Oslo beginnt eigentlich mit dem ersten Widerstand wirklich der Palästinenser gegen die Besatzung. 20 Jahre nach dem Krieg 1967, 20,5 Jahre, beginnt die sogenannte erste Intifada, der Aufstand gegen die Besatzung. Der Anlass ist am 8. Dezember 1987 ein Autounfall, bei dem vier palästinensische Arbeiter aus dem Ort Jabalia im Gazastreifen, die in Israel arbeiteten, was damals ziemlich normal war, auf dem Rückweg nach Hause bei einem Zusammenstoß mit einem israelischen Lastwagen getötet werden. Mit ziemlicher Sicherheit war es ein Unfall, aber manche waren überzeugt, dass es eben kein Unfall, sondern Absicht war. In Jerusalem kam noch dazu, dass Ariel Sharon, auch damals Minister in der Regierung, ein Haus im muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt gekauft hatte und dort auch wohnen wollte, mit dem Anspruch, Juden dürfen überall in Jerusalem wohnen, was in Jerusalem zu Demonstrationen führte. Und natürlich, die Anlässe waren in gewisser Weise fast zufällig. Es waren einfach viele Dinge, die sich aufgestaut hatten und dann eben am 9. Dezember 1987 zum Beginn der ersten Intifada führten. Man nennt sie auch oft die Intifada der Steine, denn es war hauptsächlich ein Kampf von jungen Leuten, teilweise auch Minderjährigen, die Steine auf israelische Militärfahrzeuge, auch teilweise auf Zivilbusse geworfen haben und damit ihren Protest gegen die Besatzung zum Ausdruck gebracht haben. Im Laufe der Jahre hat die erste Intifada an Toten gefordert, etwa 165 Israelis und 1160 Palästinenser. Yitzhak Rabin wurde damals bekannt als Verteidigungsminister, als der Knochenbrecher, der eben gesagt hat, wenn sie Steine werfen, werden wir ihnen die Knochen brechen. Also auch er hat einen ziemlich langen Weg von dieser Aussage bis nach Oslo zurückgelegt. Am selben Tag kam es in Gaza zu der Versammlung der Muslimbrüder unter der Führung von Sheikh Ahmad Yassin. Eine Versammlung, die sowieso geplant worden war, als man noch gar nicht wusste, dass die Intifada ausbrechen würde. Die Muslimbrüder sind eine islamistische Organisation, die zunächst in Ägypten schon in den 1920er Jahren gegründet wurde, auch einen Ableger in Gaza hatte und zunächst eigentlich eine, könnte man sagen, eine islamische Erneuerungsbewegung, ein Versuch zu den Anfängen, nicht unbedingt die wahren Anfänge waren, zurückzukehren, nicht notwendigerweise militant. Die Muslimbrüder haben auch durchaus einfach auf innere Arbeit unter den Menschen, sie zur Religion zurückzuführen, gesetzt. Und so haben auch die Muslimbrüder in Gaza mehrere Jahrzehnte, waren sie eigentlich tätig und sind da auch damals auch durchaus unterstützt worden, finanziell, oder ihre Tätigkeit ist toleriert worden von der israelischen Besatzungsmacht, die Muslimbrüder eben als auch ein, was man damals dachte, ungefährliches Gegengewicht gegen die säkulare PLO, die ja als Nationalbewegung gegen Israel kämpfte, zu sehen. Und bei diesem Treffen am 9. Dezember ist wohl die Hamas gegründet worden. Das Wort Hamas ist sowohl ein arabisches Wort, das Enthusiasmus, Begeisterung bedeutet, als auch die Abkürzung für Harakat al-Muqawana al-Islamiyya, die Bewegung des islamischen Widerstandes. Und von da an wird eben auch die Hamas die Ereignisse der ersten Intifada begleiten. Anfang 1988 deportiert Israel die Anführer des islamischen Dschihad, also eine weitere fundamentalistische Bewegung, die sich der Intifada angeschlossen hat. Aber es gibt durchaus auch innerhalb der Islamisten Vorschläge, zumindest mal eine zeitweise Lösung des Konfliktes zu bekommen. Im Juni 1988 schlägt Mahmoud Azahar, einer der Gründer des Islamischen Zentrums in Gaza, Außenminister Shimon Peres eine provisorische Lösung vor, die der Vorschlag ist, dass Israel sich aus den 1967 besetzten Gebieten zurückzieht, diese unter die Kontrolle der UNO gestellt werden und dann alle Palästinenser, sowohl die, die unter israelischer Besatzung leben, als auch die in der Diaspora sind, ihre Vertreter zu den Friedensverhandlungen bestimmen und dann zu einem gemeinsam bestimmten Zeitpunkt diese Verhandlungen beginnen sollten. Aber Peres lehnt diesen Vorschlag ab. Ein wichtiger Einschnitt ist dann am 31. Juli 1988, dass König Hussein von Jordanien auf alle jordanischen Souveränitätsansprüche auf das Westjordanland einschließlich Ostjerusalems verzichtet. Das war das Gebiet, das Jordanien nach dem Krieg oder während des Krieges 1948 annektiert hatte, das ja tatsächlich nicht ursprünglich Teil des jordanischen Staates war, sondern der palästinensische Staat innerhalb Mandats Palästinas hätte werden sollen. Und dieser Rückzug von König Hussein war eigentlich auch eine Anerkennung der Forderung der PLO, in diesen Gebieten, nämlich so wie es ursprünglich von der UNO geplant war, einen palästinensischen Staat zu errichten. Gut 3 Wochen später wird die Charta der Hamas veröffentlicht. Sicher auch kein Zufall in dem Moment, wo sozusagen der Weg frei ist für ein unabhängiges Palästina, zumindest von jordanischer Seite. Einerseits eine Erklärung des Programms der Hamas. Es gibt aber auch durchaus Forscher, die sagen, man sollte vorsichtig damit sein, diese Hamas, die natürlich Palästina als islamisches Land, das unter muslimischer Herrschaft sein muss, definiert, dass man nicht notwendigerweise diese Charta auch als das nehmen muss, was sozusagen die palästinensische oder die Realpolitik der Hamas bestimmen wird. Also auch da kann es einen Unterschied zwischen einer Ideologie, wie sie in der Charta zum Ausdruck kommt, und praktischer Politik geben. Was man auch einen Monat später darin sieht, dass auch Sheikh Yassin, im Grunde genommen der Gründer der Hamas, in einem Interview mit einer israelischen Zeitung einen Lösungsvorschlag, genau wie dem von Mahmoud Azahar, vorschlägt und das eben auch in einer gewissen Spannung zu der Charta der Hamas steht, die eigentlich sagt, dass man zumindest auf Dauer den zionistischen Staat in Palästina nicht tolerieren kann. Im Spätsommer 1988 werden dann durch Israel alle Hamas-Führer in Gaza mit Ausnahme von Sheikh Yassin verhaftet, nachdem man bewaffnete Zellen entdeckt hat. Und als dann die PLO sich rüstet, den Staat Palästina auszurufen, wendet sich die Hamas dagegen, weil eben dieser Staat Palästina in dem auf das 1967 besetzte Gebiet beschränkt sein soll. Es kommt aber doch am 15. November 1988 in Algier, der algerischen Hauptstadt, zur Ausrufung des Staates Palästina mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Natürlich eine symbolische Erklärung, aber eben auch insofern bedeutsam, als damit die Bereitschaft signalisiert wird, eben einen Staat nicht in dem ganzen Mandat Palästina, sondern in den 1967 besetzten Gebieten, also dem Westjordanland und Gaza, zu errichten. Die Hamas wird dann in der ersten Hälfte 1989 aktiver. Im Grunde auch die ganze erste Intifada ist begleitet von einem Generalstreik, der also auch in der Jerusalemer Altstadt sehr zu spüren war, natürlich auch enormen wirtschaftlichen Schaden mit sich gebracht hat. Auch das war neben den Steinen ein ganz wichtiger Aspekt. Im Mai 1989, nachdem ein israelischer Soldat durch die Hamas entführt und getötet wurde, wurde auch Sheikh Yassin zusammen mit weiteren 250 Hamas-Aktivisten verhaftet. Es kommt dann aber parallel dazu am 15. Mai zu einer Friedensinitiative, die Ministerpräsident Shamir und Verteidigungsminister Rabin erarbeitet hatten, die eine Lösung des Flüchtlingsproblems und Wahlen in den besetzten Gebieten vorsieht, ohne allerdings genau zu erklären, wie das aussehen soll. Also es ist eine eher schwammige Aussage, aber zeigt irgendwo, dass sich etwas bewegt wohl. Und die Knesset nimmt diese Initiative an mit 43 Ja-Stimmen bei 15 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen. Und man muss sagen, fast die Hälfte der 120 Knesset-Abgeordneten, 51 waren abwesend. Und wir haben natürlich auch eine Koalitionsregierung der rechten Likud-Partei unter Shamir und der Arbeiterpartei unter Rabin. Yitzhak Shamir hatte seine eigene terroristische Vergangenheit, könnte man sagen, in der britischen Mandatszeit gehörte er dem Lehi an, der radikalsten zionistischen militärischen Vereinigung, die gegen die Briten gekämpft hat und im Gegensatz zu dem Ezel, der Organisation von Menachem Begin, auch während des Zweiten Weltkriegs, als die Briten gegen die Nazis kämpften, mit ihren Anschlägen gegen die Briten nicht aufgehört hat. Und Shamir war im Grunde genommen niemand, der Interesse oder Bereitschaft an einem Frieden hatte, aber gewisse Konstellationen konnten ihn eben auch in die Richtung zumindest bringen. Parallel dazu im Juni 1989 wird die Hamas von Israel zur Terrororganisation erklärt. Und dann geschieht eigentlich mal ziemlich lange nichts Besonderes. Die Intifada geht sozusagen auf kleiner Flamme weiter. Im Oktober 1990 kommt es auf dem Haram al-Sharif, dem Tempelberg, dem heiligen Ort Jerusalems, zu Ausschreitungen, nachdem eine jüdische Gruppe, die sogenannten Getreuen des Tempelbergs, dort einen Grundstein für den dritten Tempel legen wollten. Mit dem überhaupt dem religiösen Explosionspotenzial befassen wir uns ja nächstes Mal noch etwas mehr. Und es gab natürlich dann Proteste der Muslime dagegen, was zu 17 Toten und über 150 Verletzten führte. Und daraufhin folgten dann viele Messerattacken, bei denen mehr als 10 Israelis getötet wurden. Ein weiterer Einschnitt war der erste Golfkrieg, auch wenn da die Palästinenser nicht direkt daran beteiligt waren, denn also es war ja damals im Sommer 1990 war ja vorangegangen, dass der Irak unter Saddam Hussein Kuwait besetzt hatte. Und die Amerikaner hatten ein Ultimatum gestellt bis zum Januar 1991. Wenn bis dahin die Irakis sich nicht aus Kuwait zurückziehen, würden sie angreifen. Und genau das ist dann geschehen. Und Saddam Hussein hatte schon im Vorfeld gesagt, wenn die Amerikaner angreifen würden, würde er Israel angreifen und hatte auch gedroht, mit chemischen Waffen anzugreifen, was damals dazu geführt hat, dass in ganz Israel Gasmasken an die Bevölkerung verteilt wurden und auch Anweisungen gegeben wurden, wie man Fenster abdichten kann, um sich vor Gas zu schützen. Und es ist eigentlich dann eingeführt worden nach dem Golfkrieg, dass alle Häuser, die neu gebaut werden, an Schutzraum haben müssen, also keine unterirdischen Bunker mehr, sondern einen Schutzraum, der von außen mit dichten Laden geschlossen werden kann, um also auch gegen nicht konventionelle Waffen zu schützen. Es ist de facto, es ist zu keinem Gasangriff gekommen, ja zu nächtlichen Raketenangriffen auf Tel Aviv, auf die Israel damals auf auf amerikanischen Druck nicht reagiert hat. Und die Palästinenser haben sich damals auf die Seite der Irakis gestellt, wohl auch, weil sie endlich mal jemanden gesehen haben, der Israel angreifen konnte, was ihrem internationalen Ansehen, also gerade der PLO, auch ziemlich geschadet hat. Im Oktober 1991 wird Sheikh Yassin von einem israelischen Militärgericht zu lebenslanger Haft plus 15 Jahren verurteilt. Und zwar interessanterweise, man könnte sagen, für ein innerpalästinensisches Problem, nämlich wegen seiner Fatwa, das heißt seiner religionsgesetzlichen Entscheidung, dass es erlaubt ist, Kollaborateure mit den Israelis zu töten. Ja, also wir sehen hier also viel Blut auf dem Weg dahin, bis dann am 30. Oktober 1991 die Madrider Friedenskonferenz eröffnet wird unter amerikanischer und sowjetischer Schirmherrschaft. Und damit soll eigentlich ein Friedensprozess in Gang gesetzt werden, wobei aber die Regierung Shamir zwar teilnimmt auf amerikanischen Druck an der Konferenz, aber nicht wirklich Interesse an einer Friedensregelung hat. Und es wird dann auch ein israelischer Vorschlag gemacht bei den bilateralen Gesprächen, die in Washington stattfinden, wobei hier die Palästinenser im Grunde genommen innerhalb der jordanischen Delegation sind, denn die PLO war noch nicht anerkannt als Gesprächspartner. Und der israelische Vorschlag war also eine Autonomie der besetzten Gebiete nach einer fünfjährigen Übergangsphase, wobei aber gleichzeitig neue Siedlungen errichtet werden sollten. Und das wurde von der palästinensischen Delegation abgelehnt, während die palästinensische Seite die Einstellung aller israelischen Aktivitäten zur Inbesitznahme von Land und natürlichen Ressourcen, also auch weitere Siedlungstätigkeit, die Freilassung der palästinensischen Gefangenen und Wahlen bis zum 29. Oktober 1992 forderte. Und das wurde ihrerseits von der israelischen Regierung abgelehnt. Zu einer Änderung kam es dann im Juni 1992, als die Arbeiterpartei die Wahlen zur Knesset gewinnt und Rabin Ministerpräsident wird. Während schon die ersten Verhandlungen anfangen, gehen auch die Angriffe der Hamas weiter, nachdem der israelische Grenzpolizist Nissim Toledano entführt und ermordet worden ist. Der hätte eigentlich für Sheikh Yassin freigepresst werden sollen. Werden 415 Hamas-Mitglieder in den Libanon ausgewiesen, etwas, was von der internationalen Öffentlichkeit sehr stark kritisiert worden ist und sich im Nachhinein auch für Israel nicht als besonders vorteilhaft erwiesen hat, denn dadurch sind Verbindungen zwischen der Hamas und der Hisbollah entstanden. Am 19. Januar 1993 hebt die Knesset das seit 1986 bestehende, für israelische Staatsbürger und Bürgerinnen geltende Verbot des Kontakts mit PLO-Mitgliedern auf. Und damit war also auch der Weg für direkte Verhandlungen mit der PLO geebnet. Im April kommt es zum ersten Selbstmordattentat der Hamas im Jordantal mit einem Toten und 8 Verletzten. Auch da sagen viele, dass das eigentlich der Einfluss der Hisbollah war, die schon früher im Libanon Selbstmordattentate durchgeführt hatte. Und die ersten direkten Verhandlungen der israelischen Regierung mit der PLO beginnen Mitte August 1993. Und als eine der ersten Früchte kommt dann auch am 9. September die Rückkehr von 181 der Deportierten. Und schließlich dann ganz wichtig die Unterzeichnung des ersten Oslo-Abkommens am 13.9., die sogenannte Declaration of Principles, die Prinzipienvereinbarung über vorübergehende Selbstverwaltung, wurde unterzeichnet von Außenminister Peres und von palästinensischer Seite von Mahmoud Abbas, heute der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, und natürlich das berühmte Bild von Rabin und Arafat, die sich mit Bill Clinton im Hintergrund die Hände reichen. Die Unterzeichnung wurde in der Knesset angenommen mit 61 Stimmen, also eine hauchdünne Mehrheit von 120 Abgeordneten, bei 50 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen. Das PLO-Exekutivkomitee hat sie mit 63 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen angenommen. Ja, gehen wir vielleicht hier erstmal in die relevanten Texte dazu, auf Seite 5 unten. Da zunächst nochmal nachgeholt die palästinensische Unabhängigkeitserklärung vom 15. November 1988, wo, also es wird vorher in der Erklärung, wird die Verbindung natürlich, die Bedeutung des Landes für die Palästinenser, das palästinensische Erbe wird natürlich besprochen, auch die Bedeutung der unterschiedlichen Religionen im Land. Und was eben rechtlich, politisch ganz wichtig ist, ist dieser Passus hier, den ich hier angeführt habe. Trotz der historischen Ungerechtigkeit, die dem palästinensisch-arabischen Volk widerfuhr und die dazu führte, dass es zerstreut und seines Rechtes auf Selbstbestimmung beraubt wurde, gefolgt von der Teilung Palästinas in zwei Staaten, einen arabischen und einen jüdischen, stellt diese UN-Resolution 181, also der Teilungsplan vom 29. November 1947, entsprechend der internationalen Legitimität das Recht des palästinensisch-arabischen Volkes auf Souveränität und nationale Unabhängigkeit sicher. Also hier im Grunde genommen die offizielle Erklärung, dass man es zwar ungerecht findet, aber sich damit abfindet, einen palästinensischen Staat entsprechend des UNO-Teilungsplans in nur einem Teil Palästinas zu errichten. Ja, was haben wir dann in der Prinzipienvereinbarung, also dem ersten Oslo-Abkommen? Zunächst mal Artikel 1, das Ziel der Verhandlungen. Das Ziel der israelisch-palästinensischen Verhandlungen im Rahmen des laufenden Nahostfriedensprozesses ist es, unter anderem für das palästinensische Volk im Westjordanland und im Gazastreifen eine palästinensische Interimsbehörde, den gewählten Rat für einen Zeitraum von nicht mehr als 5 Jahren einzurichten, was zu einer dauerhaften Übereinkunft auf der Grundlage der Resolutionen 242 und 338 des UN-Sicherheitsrates führt. Im dritten Artikel wird das Thema der Wahlen angesprochen. Es sollen im Westjordanland und im Gazastreifen direkte, freie und allgemeine Wahlen stattfinden, unter internationaler Überwachung, spätestens 9 Monate nach Inkrafttreten der Erklärung. Artikel 5 über die Übergangsperiode und Verhandlungen über den dauerhaften Status. Erstens, die 5 Jahre dauernde Übergangsphase wird mit dem Abzug aus dem Gazastreifen und aus Jericho beginnen. Zweitens, die Verhandlungen über den dauerhaften Status zwischen der Regierung Israels und den Vertretern des palästinensischen Volkes werden so bald wie möglich beginnen, jedoch nicht später als mit Beginn des dritten Jahres der Übergangsperiode. Drittens, es besteht Einverständnis darüber, dass diese Verhandlungen die verbleibenden Fragen abdecken sollten, darunter Jerusalem, Flüchtlinge, Siedlungen, Sicherheitsregelungen, Grenzen, Beziehungen zu und Zusammenarbeit mit anderen Nachbarn sowie andere Fragen von gemeinsamem Interesse. In Artikel 6 geht es um die vorbereitende Übertragung von Befugnissen und Verantwortlichkeiten, wo es unter anderem heißt, unmittelbar nach Inkrafttreten dieser Prinzipienerklärung und dem Rückzug aus dem Gazastreifen und Jericho wird die Zuständigkeit mit dem Ziel der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Westjordanlandes und des Gazastreifens in folgenden Bereichen an die Palästinenser übertragen: Bildungswesen und Kultur, Gesundheitswesen, Sozialfürsorge, direkte Besteuerung und Tourismus. Die palästinensische Seite wird, wie vereinbart, mit dem Aufbau der palästinensischen Polizei beginnen. Das Interimsabkommen sieht dann auch vor, damit sozusagen die palästinensische Autonomiebehörde überhaupt tätig werden kann, die Einsetzung einer palästinensischen Elektrizitätsbehörde, einer Gaza-Hafenbehörde, einer Entwicklungsbank, einer Exportförderungsbehörde, einer Umweltbehörde, einer Landbehörde und einer Behörde für Wasserbewirtschaftung. Und der Plan ist, dass sobald der gewählte Rat eingesetzt wird, die israelische Zivilverwaltung, die ja alle diese hier genannten Punkte bis dahin behandelt hat, in den besetzten Gebieten aufgelöst werden soll und die israelische Militärverwaltung abziehen soll. Artikel 8 über öffentliche Ordnung und Sicherheit. Die palästinensische Polizei für öffentliche Ordnung und innere Sicherheit ist dafür zuständig, während Israel für die Verteidigung gegen äußere Bedrohung und für die allumfassende Sicherheit der Israelis zum Zweck der Sicherstellung ihrer inneren Sicherheit und öffentlichen Ordnung zuständig ist. Ja, das sind die wichtigsten Punkte des Abkommens. 10 palästinensische Organisationen in Damaskus rufen dazu auf, einen Monat nach Unterzeichnung alle Fähigkeiten und Ressourcen zu mobilisieren, um das sogenannte verräterische Arafat-Rabin-Übereinkommen zu Fall zu bringen. Auch die Hamas ist dagegen. Andererseits haben wir aber auch, ist hier der nächste Text, die Äußerung von Sheikh Yassin aus dem Gefängnis zu den Oslo-Abkommen, wo er gesagt hat, wir könnten ein Waffenstillstandsabkommen für 10 oder 20 Jahre unterzeichnen, unter der Bedingung, dass Israel aus Westbank, Gazastreifen und Ostjerusalem abzieht auf die Grenzen von 1967. Damit könnte das palästinensische Volk auf der Grundlage der vollen Freiheit der Selbstbestimmung über seine Zukunft entscheiden. Ja, dieser Gedanke des Waffenstillstands, die sogenannte Hudna, ist ein Waffenstillstand nach dem Modell des Vertrages von Hudaybiyah zwischen dem Propheten Muhammad und der Bevölkerung von Mekka 628, nachdem Muhammad schon nach Medina geflohen war und wo eben zunächst ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde und einige Jahre später Muhammad dann trotzdem Mekka erobert hat. Also das heißt, die Hudna gilt von daher etwas, was zeitlich begrenzt ist und was auch irgendwann wieder aufgehoben werden kann. Und von daher sind viele Israelis der Meinung, dass man sowas ja nicht machen kann, weil am Ende es ja doch nicht funktionieren wird. Andererseits kann man sagen, zumindest hier wurde von 10 oder 20 Jahren gesprochen, mal für 10 oder 20 Jahre Ruhe zu haben, wäre ja vielleicht auch schon was wert. Und dann kann man sehen, wie man weiterkommt. Ja, Frau Heritsch, Sie hatten sich gemeldet? Okay. Ja, ich wollte sowieso hier einen Einschnitt machen. Sind jetzt ziemlich in einem Eiltempo durch die Ereignisse von der ersten Intifada bis zu den Oslo-Abkommen durchgegangen, haben einen kleinen Einblick in die Oslo-Abkommen bekommen. Anmerkungen dazu? Frau Heretz, jetzt doch.
Wer eben hatte, war was automatisch gegangen.
Kann passieren.
Das hört sich ja schon alles sehr, sehr komplex an. Kann man davon für heute was denken, was übernehmen oder kommen wir dazu noch?
Da können wir nachher mal drüber nachdenken, wie weit das überhaupt noch
Ja.
relevant ist nach all dem, was inzwischen geschehen ist. Und wir werden ja auch gleich sehen, dass eben nur sehr wenig davon wirklich umgesetzt worden ist. Und wir haben irgendwo das dauernde Problem, es wird von einem Prozess von mehreren Jahren gesprochen. Es sind auch gewisse Termine festgesetzt, aber wir werden sehen, dass sie nie eingehalten worden sind. Und damit das Ganze letztlich nicht funktioniert hat. Und wir haben nachher auch noch zwei Texte, die versuchen, einen aus israelischer, einen aus palästinensischer Sicht eine Einschätzung des Oslo-Prozesses zu geben. Ja, vielleicht gehen wir wirklich erstmal mit den Fakten durch und zur Diskussion ist dann nachher sicher besonders eben interessant die Einschätzung zu dem, was geschieht. Ja, die Oslo-Abkommen ermöglichen dann auch die Rückkehr von noch weiteren Deportierten der Hamas aus dem Libanon, weitere 193. Die übrigen entscheiden sich selber, dass sie nicht zurückkehren wollen. Eine erste große Gefährdung für den Prozess war dann das Massaker von Baruch Goldstein in Hebron am 25. Februar 1994. Baruch Goldstein, ein aus Amerika eingewanderter Siedler, Arzt von Beruf, lebte in der Siedlung Kiryat Arba neben der palästinensischen Stadt Hebron. Und er dringt an einem Freitagmorgen des Ramadan, also hoher muslimischer Feiertag, auf jüdischer Seite ist das Purimfest, während des Morgengebetes der Muslime in die Machpelah-Höhle mit den Gräbern der Erzeltern ein, die Ibrahims-Moschee, tötet dort 29 Muslime und verletzt 125. Ein Attentat, das die große Mehrheit der israelischen Bevölkerung geschockt hat. Goldstein selber hat das nicht überlebt. Den Muslimen ist es schließlich gelungen, ihn zu überwältigen. Er ist getötet worden. Er hat kein Dokument hinterlassen, warum er das getan hat. Es gab am Anfang mal Gerüchte, dass er vielleicht der Meinung gewesen wäre, die Palästinenser planen irgendwelche Angriffe auf, sei es auf die israelischen Siedler in Hebron oder in Kiryat Arba, aber dafür haben sich keine Bestätigungen gefunden. Und die Tatsache, dass er dieses Attentat, dieses Massaker am israelischen Purim, am jüdischen Purimfest verübt hat, lässt alle möglichen Assoziationen der Rache der Juden an ihren Feinden hochkommen. Also auch sicher etwas, was in irgendeiner Weise im Hintergrund steht. Und es ist wohl gerade auch dieses Attentat, das zu weiteren Selbstmordattentaten der Hamas im April führt, in den galiläischen Städten Afula und Hadera, also mitten im israelischen Staatsgebiet, mit 12 Toten und ca. 70 Verletzten. Und auch da eine Äußerung von Sheikh Yassin aus dem Gefängnis, wo er eigentlich schon unterscheidet, also die israelische Soldaten zu töten als Besatzungsmacht galt für die Hamas als legitim, aber durchaus nicht notwendigerweise israelische Zivilisten. Und daraufhin hat Sheikh Yassin eben gesagt, wenn Israel aufhört, palästinensische Zivilpersonen zu töten, und das bezieht sich nicht nur auf das Goldstein-Massaker, sondern auch auf andere Aktivitäten der israelischen Armee in den besetzten Gebieten, werden auch wir aufhören, israelische Zivilisten mitten in Israel zu töten. Und trotzdem kommt es dann am 4. Mai 1994 zur Unterzeichnung des Gaza-Jericho-Abkommens durch Rabin und Arafat, 5 Monate später als geplant, also was vorgesehen war in den Oslo-Abkommen, dass die israelische Armee sich aus dem Gazastreifen und der Stadt Jericho im Westjordanland, im Jordangraben zurückziehen wird und dort dann eigentlich der Anfang der palästinensischen Autonomiebehörde sein wird. Auch hier in der Knesset die Abstimmung knapp, beziehungsweise nur gelungen, weil mit 52 Stimmen von 120 war die Opposition aus Protest an der Abstimmung nicht teilnahm. Die israelische Armee ist damit aus Jericho zurückgezogen und Jericho ist wirklich relativ isoliert von den anderen palästinensischen Städten, weil es eben die einzige palästinensische Stadt ist, die im Jordangraben und nicht im Bergland liegt. Und der Rückzug aus dem Gazastreifen war nicht ein Rückzug aus dem ganzen Gazastreifen, sondern nur aus 65%, denn die israelischen Siedlungen und die Hauptverkehrsstraßen blieben ja unter israelischer Kontrolle. Aber das hat dann den Weg geebnet, dass am 1. Juli 1994 Arafat von Tunis nach Gaza kommen konnte und zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder palästinensischen Boden betreten hat. Und das hat dann eben auch die Beziehungen Israels zu anderen arabischen Staaten verbessert. Am 1. September wurde eine Normalisierungsvereinbarung zwischen Israel und Marokko unterzeichnet. Keine vollen diplomatischen Beziehungen, aber zumindest Verbindungsbüros, die aber 2000, als die zweite Intifada ausbrach, geschlossen wurden. Und am 26. Oktober folgte das israelisch-jordanische Friedensabkommen von Yitzhak Rabin und König Hussein unterzeichnet. Dazwischen am 19. Oktober ein weiteres Selbstmordattentat in Tel Aviv, 23 Tote und 48 Verwundete. Und das natürlich auch von der israelischen Opposition, die grundsätzlich gegen die Oslo-Abkommen war, auch immer wieder als Beweis gesehen wurde, dass der Friedensvertrag nicht funktionieren kann. Es dauert dann ein weiteres Jahr bis zum September 95, bis das sogenannte Oslo II-Abkommen unterzeichnet wird, durch Rabin und Arafat in Washington. Und eigentlich ist es die Fortschreibung des Gaza-Jericho-Abkommens, dass man sich eben nicht weiter auf diese beiden Gegenden beschränkt, sondern jetzt das ganze Westjordanland aufgeteilt wird in eine A-, B- und C-Zone. Vielleicht suche ich da doch noch mal gerade eine Karte für, dass wir uns das ansehen können. Sekunde. Ja, das ist die Karte des Westjordanlandes einschließlich Ostjerusalems. Also was hier auf der rechten Seite, dieser Klecks hier im Großen, das ist Jericho mit seiner engeren Umgebung, was also als erstes der palästinensischen Autonomiebehörde übergeben wurde. Also was hier in dunkler, fast brauner Farbe ist, hier zum Beispiel die Stadt Ramallah, Nablus, Jenin und hier weiter unten Bethlehem. Das ist die sogenannte A-Zone, wo also der palästinensischen Autonomiebehörde sowohl die zivile als auch die Polizeikontrolle gegeben wurde. Die B-Zone, das sind relativ kleine Zonen, das ist diese Beige-Farbe hier. Gerade hier in der südöstlichen Ecke oder auch nördlich von Jerusalem sind hier ein paar Ecken. Das ist auch die kleinste von allen Zonen. Die B-Zone, dort behält Israel die militärische Kontrolle, während für die zivilen Angelegenheiten die palästinensische Autonomiebehörde zuständig ist. Und alles, was blau ist, nämlich 60% des Gebietes, ist die sogenannte C-Zone, in der sich alle israelischen Siedlungen befinden. Das sind die dunkelblauen Kleckse und auch alle wichtigen Straßen, wie eben die Straße, die durch das Jordantal führt, hier entlanggehend, oder hier die Hauptstraße, die auf der Bergkette entlang geht. All das bleibt unter israelischer Militärkontrolle und auch Zivilkontrolle. Und das bedeutet auch, dass in diesen Gebieten, also 60% der Westbank, und das ist bis heute so, wenn Palästinenser dort etwas bauen wollen, einen neuen Brunnen anlegen wollen, einen Stall für ihre Tiere errichten wollen, sie dafür die Genehmigung der israelischen Militärbehörde brauchen. Also von daher eine weitgehende Kontrolle Israels, die gewahrt worden ist. Und damit die Siedler nicht durch die palästinensischen Städte, wo eben auch palästinensische Polizisten stationiert wurden, fahren mussten, hat man Umgehungsstraßen gebaut. Also hier in Jericho zum Beispiel, die alte Straße von Jerusalem führte mitten durch Jericho durch und ging dann weiter eben nach Norden, nach Galiläa. Und es wurde dann eine Umgehungsstraße gebaut, die südlich an Jericho vorbeiführt, hier außen rum geht und nördlich von Jericho dann wieder auf die alte Straße durch den Jordangraben führt. Und genau dasselbe ist dann hier die Umgehungsstraße um Ramallah herum, die Umgehungsstraße um Bethlehem herum. Also auch dadurch entsteht eigentlich ein getrenntes Straßensystem für Israelis und Palästinenser in den besetzten Gebieten. Ja, das PLO-Exekutivkomitee, das damals auch in Tunis sitzt, billigt die Abkommen einstimmig, während es in der Knesset eine hauchdünne Mehrheit von 61 Abgeordneten gegen 59 ist. Und was hier entscheidend war, waren die 5 Stimmen der beiden arabischen Parteien, die für die Abkommen gestimmt haben, obwohl sie nicht der Regierungskoalition anhörten. Und seitdem eigentlich bringt dann auch die Opposition die Argumentation, solche Entscheidungen müssen mit einer jüdischen Mehrheit gefällt werden. Und also nehmen sie da eigentlich den arabisch-israelischen Staatsbürgern das Recht abzusprechen, gleichwertig solche schicksalsträchtigen Entscheidungen mitzutragen. Und es kommt dann zu einer Menge Protestdemonstrationen denn das ist jetzt wesentlich konkreter als die Oslo I-Abkommen, weil es eben zum Abzug der israelischen Armee aus den palästinensischen Städten führen wird. Und es war der große Protest, auf keinen Fall den Palästinensern Waffen zu geben, eben für die palästinensische Polizei. Und es gab Demonstrationen, wo einerseits Rabin mit einem Palästinensertuch um den Kopf dargestellt wurde, und die radikalere Variante waren auch Fotomontagen, die Rabin in Nazi-Uniform gezeigt haben. Und das war auch bei einer der berüchtigten Demonstrationen mitten in Jerusalem, eine Demonstration, bei der Netanyahu als Oppositionsführer dabei war, und er muss diese Bilder gesehen haben und hat nichts dagegen gesagt. Und wenig später wird es ja zur Ermordung Rabins, wie wir gleich sehen werden, kommen. Zunächst aber kommt es noch einen knappen Monat nach Unterzeichnung der Oslo II-Abkommen zu einem ersten Erfolg, nämlich dem Abzug der israelischen Armee aus der Stadt Jenin, eine der nördlichsten Städte in der Westbank. Und es wird dann auch über einen Rahmenvertrag für die Endstatusregelung verhandelt, und zwar zwischen Yossi Beilin, der auch zeitweise mal Außenminister war, und Abu Mazen, Mahmoud Abbas, der wird aber nie offiziell unterzeichnet. Und hier sind vielleicht Ansätze, wie denn wirklich eine Friedenslösung hätte aussehen können. Dieser Rahmenvertrag sah vor, dass die Siedlungen aufgegeben werden sollen, dass Jerusalem 2 Unterstadtverwaltungen, eben eine israelische, eine palästinensische, bekommen soll, die unter einem gemeinsamen Dach sind, dass Israel die Verantwortung für das materielle und moralische Leiden der Palästinenser 1947 bis 1949 übernimmt und auch das grundsätzliche Rückkehrerrecht anerkennt, während die Palästinenser anerkennen, dass es aber nicht praktikabel ist, das umzusetzen, und man stattdessen überlegen wird, wie kann man Kompensationszahlungen oder Rehabilitation der Flüchtlinge ermöglichen. Also das war nicht das erste Mal, dass man dann wirklich an konkrete Parameter für eine Endstatusregelung gedacht hat, aber wie gesagt, nie offiziell unterzeichnet worden, ist in späteren Initiativen mal wieder aufgegriffen worden, aber es war nichts dabei, was jemals Chance hatte, wirklich umgesetzt zu werden. Am 4. November 1995 wird Rabin auf einer Friedenskundgebung in Tel Aviv ermordet durch den orthodoxen Jurastudenten Yigal Amir, der wohl auch durchaus religiöse Motive hatte, auch versucht hat, Rabbiner zu finden, die ihm bestätigen, dass es nach der jüdischen Halacha erlaubt ist, diesen Mord zu begehen. Das Prinzip war, dass Rabin mit den Oslo-Abkommen die Sicherheit und das Leben von Israelis gefährdet. Und so wie es eben in der Halacha ein Recht gibt, dass man jemanden, der jemanden verfolgt, um ihn zu töten, töten darf, wollte man das sozusagen im weiteren Sinne auf Rabins Politik anwenden. Damit wurde Peres, der stellvertretender Ministerpräsident war, automatisch Ministerpräsident. Zunächst funktionieren auch noch Dinge, die nach Oslo II vorgesehen waren. Im November, Dezember zieht die israelische Armee aus weiteren palästinensischen Städten, nämlich aus allen größeren Städten außer Hebron, ab aus Tulkarem, Nablus, Qalqilya, Bethlehem und Ramallah. Am 20. Januar 1996 finden die palästinensischen Wahlen statt, in denen die Fatah, die Partei Arafat, siegt. Und das war auch insofern ein Sieg, weil die Hamas zum Boykott der Wahlen aufgerufen hatte, aber im Gazastreifen sich doch 86% an den Wahlen beteiligten, im Westjordanland 74, während es in Ostjerusalem weniger als 40% waren. Meine Vermutung ist, ich habe es nicht in den Unterlagen gefunden, dass der relativ geringe Anteil in Ostjerusalem ist, weil die Israelis das massiv behindert waren. Das war von Anfang an strittig, ob Ostjerusalem, das ja nach israelischem Recht schon lange annektiert war in Israel, ob dort die Palästinenser überhaupt das Recht haben, an den Wahlen teilzunehmen. Es kommt dann aber auch zu einem neuen Gewaltzyklus. Die Regierung Peres entscheidet sich oder gibt ihr Okay zu dem Vorschlag des Geheimdienstes, einen der wichtigen Hamas-Anführer, Yahya Ayash, zu töten. Und das löst in den kommenden Monaten, Februar, März 96, Selbstmordattentate in Jerusalem, Tel Aviv und Aschkelon aus, bei denen 58 Israelis getötet werden. Und damit wieder eine Bestätigung für die Behauptung der Opposition, dass die Oslo-Abkommen eben keinen Frieden bringen. Dann lässt sich Peres auch, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, auf eine weitere Operation im Libanon ein. Im April 1996 die Operation Früchte des Zorns. Es sieht so aus, weil es waren ja schon Neuwahlen angekündigt, dass er versuchen wollte, sich als starken Mann darzustellen, um auf die Weise die Wahlen zu gewinnen. De facto ist genau das Gegenteil passiert, unter anderem wohl auch deswegen, weil palästinensische Israelis aus Zorn auch über die Operation Früchte des Zorns nicht mehr Peres gewählt haben. Und so wird am 29. Mai 1996 zum ersten Mal Benjamin Netanyahu zum Ministerpräsidenten gewählt, der ja massiv gegen die Oslo-Abkommen agitiert hatte und erklärt, dass er nur schriftliche Verträge der Vorgängerregierung respektieren wird. Also er widerruft nicht die Oslo-Abkommen, aber nicht mündliche Vereinbarungen. Und er hebt auch den seit 1992 bestehenden Siedlungsstopp auf. Besondere Aufmerksamkeit bekommt die Siedlung Hauchoma in Ostjerusalem, die sich eigentlich im südlichen Teil Jerusalems auf dem Weg nach Bethlehem befindet und eigentlich die einzige neue Siedlung in Ostjerusalem ist, die zu einem so späten Zeitpunkt noch errichtet wird und de facto also auch ein baulicher Einschnitt zwischen Jerusalem und Bethlehem ist. Dann passiert was aber auch sehr schnell nach Netanjahus Machtübernahme geschieht, sind die Unruhen infolge der Öffnung des Westmauertunnels, eines Tunnels, der von der Westmauer, der Klagemauer bis ins muslimische Viertel geht, wobei 17 israelische Soldaten und mehr als 100 Palästinenser bei den darauffolgenden Demonstrationen in der Westbank getötet werden. Auf diese Unruhen gehen wir auch nächstes Mal, wenn es um den religiösen Sprengsatz des Konflikts gehen soll, noch ein bisschen mehr ein. Dann passiert dem israelischen Geheimdienst eine Faschla, eine Panne, wie man sagt. Er versucht nämlich, den Vorsitzenden der politischen Abteilung der Hamas, Khaled Mashal, in Jordanien zu töten. Ich meine, es ist ein Vergiftungsversuch gewesen. der aber scheitert. Und die Jordanier, die ja inzwischen einen Friedensvertrag mit Israel haben, sind nicht besonders begeistert von diesem Angriff des israelischen Geheimdienstes auf ihrem eigenen Territorium. Und als Konzession, um die Jordanier zu beruhigen, wird daraufhin Sheikh Yassin und werden noch 70 weitere Hamas-Angehörige freigelassen. Und auch zu diesem Zeitpunkt erklärt Sheikh Yassin nochmal, dass eine vorübergehende Einstellung von Angriffen auf Israel seitens der Hamas möglich wäre. Diese Periode der Beruhigung könne auf Dauer sein, vorausgesetzt, Israel stelle seine Repressionen gegen die palästinensische Bevölkerung ein und verzichte auf ökonomische Sanktionen, Absperrungen, Zerstörungen von Häusern und Enteignungen von Land. Ein Punkt, der eigentlich von Anfang an, seit Unterzeichnung der Oslo-Abkommen strittig war, hat die PLO denn nun wirklich Israel anerkannt, sozusagen? Also, wir hatten ja vorhin gesehen, die palästinensische Unabhängigkeitserklärung sagt eigentlich ganz klar, dass der palästinensische Staat in der Westbank und im Gazastreifen errichtet werden soll. Aber es kam und eben gerade auch dann von der Regierung Netanyahu immer wieder Forderungen, aber eindeutig zu sagen, man erkennt den Staat Israel an und eben auch aus der PLO-Charta alle Passagen, die die Zerstörung Israels zum Inhalt hatten, zu streichen. Das wurde auch beschlossen vom palästinensischen Nationalrat, das zu tun. Und im Januar 98 hat Arafat in einem Schreiben an Bill Clinton und den britischen Premierminister Tony Blair auch bestätigt, dass alle diese Passagen gestrichen seien. Allerdings ist es tatsächlich nicht zu einer offiziellen Neuveröffentlichung der PLO-Charta ohne diese Passagen gekommen. Ein Abkommen unterzeichnet Netanyahu dann schließlich doch über weiteren israelischen Rückzug unter massivem amerikanischen Druck am 17. Januar 1998, und zwar das sogenannte Hebron-Abkommen, trotz starken Widerstandes von seiner eigenen Partei und Koalitionspartnern, wo nämlich die Stadt Hebron aufgeteilt wird. Wo ich da auch gerade auch die Karte zu finden. Ja, die ist zwar hebräisch beschriftet, aber dürfte trotzdem ihren Zweck erfüllen. Ja, also wir haben das sogenannte H1-Gebiet, das ist das dunkelbraune. Das sind 18 Quadratkilometer, in denen etwa 115.000 Palästinenser leben. Und das wird der palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt, ist also de facto wie eine A-Zone. Dann haben wir H2, das ist das Gelbe und dieser Teil hier des Blauen, was wir rechts haben, hier das Blaue, das ist die Siedlung Kiryat Arba, die nicht zum Stadtgebiet von Hebron gehört. Das sind zwar nur 4,3 Quadratkilometer, aber es ist das alte Geschäftszentrum von Hebron hier mit der alten Hauptstraße, der Schuhada-Straße, und eben auch mit dem Heiligtum den Gräbern der Erzeltern hier in der Ecke. Dort lebten 35.000 Palästinenser und circa 500 Israelis, von denen auch etwa die Hälfte Yeshiva-Schüler, die also nicht auf Dauer in Hebron gelebt haben, waren. Aber es sind diese israelischen Siedlungskomplexe, die sich eben hier in dem blauen Teil befinden, mit nur ein paar hundert Leuten, die dazu geführt haben, dass alles, was hier eben leicht gelb ist, als H2 eigentlich wie die C-Zone unter völliger israelischer Kontrolle stehend erklärt wurde. Und das besteht so bis heute, und die beiden Teile von Hebron sind also durch massive Absperrungen, Betonmauern, Checkpoints voneinander getrennt. Und der Übergang von Palästinensern aus H1 zu H2 ist nicht immer ganz einfach. Das ist also das Hebron-Abkommen unter der Regierung Netanyahu. Und parallel dazu wird auch der Abzug israelischer Truppen aus weiteren palästinensischen Territorien im Westjordanland in drei Phasen während der folgenden 12 Monate in Aussicht gestellt. De facto geschieht das aber nicht so, wie es vereinbart war. Es kommt dann noch im Oktober 1998 zur Unterzeichnung des Wye-River-Memorandums durch Netanyahu und Arafat in Washington, das eigentlich die Umsetzung von Oslo II sicherstellen soll. Die israelische Armee zieht sich dann auch aus 115 Quadratkilometer im nördlichen Westjordanland zurück und 400 Quadratkilometer der Zone B werden der alleinigen Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt, also werden de facto zur A-Zone. Aber nach weniger als 2 Monaten wird nach Zusammenstößen zwischen palästinensischen und israelischen Sicherheitskräften die weitere Umsetzung des Wye-Abkommens ausgesetzt. Keine 3 Wochen danach stürzt die Regierung Netanyahu über ein Misstrauensvotum. Es kommt zu Neuwahlen. Am 17. Mai 1999 wird Ehud Barak von der Arbeiterpartei gewählt. Ähnlich wie Rabin, ein alter Militär, der Generalbefehlshaber der israelischen Armee war. Barak kündigt an, das Wye-Abkommen ja umzusetzen, innerhalb eines Jahres die israelischen Truppen aus dem Libanon abzuziehen und mit Syrien Gespräche nach dem Prinzip Golan, also die Golanhöhen, für Frieden wieder aufzunehmen. Es wird dann am 4. September 1999 das Sharm el-Sheikh-Abkommen durch Barak und Arafat unterzeichnet, das den Abzug israelischer Truppen aus weiteren 11% des Westjordanlandes in 3 Phasen bis zum 20. Januar 2000 vorsieht. Eine sichere Verbindung zwischen Gaza und Hebron, denn die beiden Teile der palästinensischen Autonomiebehörde Gaza und Westbank haben ja keine geografische Verbindung und die sollte eben sichergestellt werden. Die Freilassung von 348 palästinensischen Gefangenen und bis zum 13. September sollten Verhandlungen über den endgültigen Status aufgenommen werden, die dann auch tatsächlich am 8. November 1999 in Ramallah begannen. Bis zum März 2000 werden weitere Teile der Zone B an die palästinensische Autonomiebehörde gegeben. 25 der 42 auch nach israelischem Recht illegalen Außenposten von Siedlungen werden geräumt. Aber gleichzeitig wird der Ausbau bestehender Siedlungen genehmigt. Was dann ja gelingt, das hatten wir letztes Mal gesehen, im Mai 2000, dass die israelische Armee sich aus dem Südlibanon zurückzieht. Baraks weiterer Plan der Gespräche mit Syrien ist zu keinem Erfolg gekommen. Und im Juli 2000 finden dann unter Clinton als Gastgeber die Camp David-Verhandlungen zwischen Barak und Arafat statt, wobei eigentlich alle Beteiligten unter schlechten Bedingungen sind. Clinton war am Ende seiner zweiten Amtszeit. Es war klar, dass er nicht mehr viel Einfluss ausüben könnte. Barak hatte in der Knesset nur noch eine Stimme Mehrheit. Und Arafat sah sich mit verschlechternden Bedingungen in den besetzten Gebieten und wachsender Kritik konfrontiert. Und so scheitern die Verhandlungen. Es ist eine Menge darüber geschrieben worden, wer schuld ist. Jeder hat den anderen beschuldigt. Die Dinge sind letztlich verfahren. Auch in dieser Situation hat Sheikh Yassin nochmal eine Hutna von 10 bis 20 Jahren vorgeschlagen, unter der Bedingung der Errichtung eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt. Endgültig endet das Ganze dann am 28. September 2000 mit dem Besuch des Oppositionsführers Ariel Sharon auf dem Tempelberg, dem Al-Haram al-Sharif, womit die zweite Intifada beginnt und auch der Bau der Sperrmauer um die Westbank. In 3,5 Jahren werden bei 52 Selbstmordattentaten 288 Israelis getötet werden. Ja, und seitdem hat es eigentlich keine ernstzunehmende. Es hat Friedensverhandlungen gegeben, aber es ist nichts Ernsthaftes wirklich mehr geschehen. Und natürlich auch, dass der Auslöser der Besuch auf dem Heiligen Ort war, leitet uns dann über zu unserem Thema vom nächsten Mal, eben zu sehen, welche Bedeutung dieser Ort, der Tempelberg, der Haram al-Sharif für den Konflikt spielt. Von daher halten wir hier ein, also sowohl um dieses religiöse Thema eigen zu behandeln und auch, weil das eigentlich das Ende des Oslo-Prozesses ist und alle Verhandlungen, die danach noch waren, im Sande verlaufen sind. Bevor wir uns die Texte, die den Oslo-Prozess einschätzen, ansehen, sind jetzt Anmerkungen? Call.
Ja, ich wollte schon, dass dann nächstes Mal kommt, wenn es um die religiösen Hintergründe geht, weil der Barek Holstein bei seinem Anschlag, hast du gesagt, dass es während die, das kann ich mir glaube ich auch noch erinnern, aber in diesem Vorjahr habe ich in der Jüdischen Allgemeine gelesen, dass eigentlich, wenn man das Buch Esther gut liest oder gut ausgelegt wird, dass man nicht rachen darf. Aber vielleicht kommen wir noch zurück, aber es scheint eigentlich, dass immer gerecht wird eigentlich in dieser Situation.
Einige waren ja auch dabei, als wir lange das Buch Esther ausgelegt haben. Man kann das Buch Esther natürlich unterschiedlich interpretieren, aber es gibt eine klare Tendenz im modernen religiösen Israel, das Buch Esther zu lesen als ein Beispiel, wie Juden mit ihren Feinden umgehen. Und de facto ist Purim gerade in Hebron, gerade in der Westbank zu einem recht gewalttätigen Fest geworden. Und ja, vielleicht wirklich zusätzlich zu dem Tempelberg, dem Al-Haram al-Sharif, wäre das auch noch ein Thema, wo wir nächstes Mal nochmal drauf eingehen könnten.
Also, dass es nicht gerecht werden darf, das ist also ein Minderheitsstandpunkt.
Zahlenmäßig schwer zu sagen, aber die sicher nicht in der gesamtjüdischen Auslegungstradition, aber da ist man sehr schnell bei der Symbolik von Amalek heute und da ist dann alles erlaubt. Und in dem Sinne,
alles erlaubt.
Rache ist und auch gerade seit dem 7. Oktober etwas sehr Populäres in Israel geworden, muss man leider sagen.
Das habe ich verstanden. Ja. Gut. Jetzt komme ich doch darauf zurück. Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Mikro an ist.
Ja, man kann sie gut hören.
Ah, okay. Neue Technik hier. Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum es eigentlich zu Oslo gekommen ist. Also wer war hier die treibende Kraft? Also warum hat man jetzt plötzlich dann doch mal überlegt, irgendwie Versöhnung oder Schritte der Versöhnung zu gehen? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Durchaus berechtigt. Gleich in dem Text von Moshe Zimmermann sehen wir da noch ein bisschen mehr zu. Ganz grob kann man wohl sagen, wir haben einerseits einen Prozess bei den Palästinensern, die von ihrer ursprünglichen Maximalforderung, wir wollen entweder ganz Palästina oder gar nichts, abgehen und bereit sind, sich mit den Gebieten, die 1967 besetzt worden sind, von Israel zufrieden zu geben. Und wir haben die erste Intifada, die sich ziemlich lange hingezogen hat, doch ziemlich anstrengend auch für die israelische Zivilbevölkerung war und da irgendwo zu sagen, vielleicht sollte man doch was anderes probieren. Und natürlich auch durchaus internationaler Druck, vor allem der Amerikaner. Es sind immer Dinge auch, die in der Weltpolitik geschehen, die die Dinge hier beeinflussen. Die Akteure hier sind in dem Sinne nie unabhängig, sondern müssen auch gewissem Druck und Wünschen von außen auch nachgeben. Ja, aber ich hoffe, dass der Text gleich von Moshe Zimmermann noch ein bisschen mehr Erklärungen dafür gibt. Anne?
Also wenn ich mir das so vor Augen führe, wie das Ganze gelaufen ist, dann sehe ich eigentlich auf beiden Seiten, sowohl auf palästinensischer wie israelischer Seite, auch eine Menge Vorbehalte. Und ich sehe überhaupt gar keine Freiwilligkeit oder Versöhnungswillen. Ich sehe eigentlich nur Druck der USA, die unbedingt da Ruhe haben wollen im Karton. Also von daher, wenn ich dann jetzt mal auf heute schließe und mir vorstelle, dass wie der Trump da mit Druck arbeitet, dann wird das auch nicht. Dann kann das gar nichts werden. Zumal, wenn man diese Karten sieht, die du gezeigt hast, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie so ein Gebiet, was die Palästinenser da bekommen sollen, hier ein Flecken, da ein Flecken, noch ein Flecken, dazwischen keine Straßen, wie die das überhaupt regieren sollen. Also, mir ist im Grunde ist, ich habe den Eindruck, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Ja, einiges, was wir gleich in den Texten lesen werden, spricht da auch für. Und ja, ich denke, du hast schon die Punkte benannt, die einfach das Ganze als sehr schwierig erscheinen lassen. Und vielleicht muss man wirklich die grundsätzliche Frage stellen, ist da wirklich der Wunsch da, zu einer fairen Lösung zu kommen oder versucht nicht nur irgendwie jeder seine Interessen möglichst gut durchzusetzen und ohne genau auf den anderen einzugehen? Ja. Frau Gillissen.
Ja, ich habe, können Sie mich hören?
Ja, sehr gut.
Ja, ich habe eine Frage. Wissen Sie etwas über das Verhältnis von Arafat und Sheikh Yassin in diesen 90er Jahren? Haben die auch mal gemeinsam an einem Strang gezogen oder waren die eher immer gegensätzlich?
Es waren schon eher Konkurrenten. Also sowohl, also Arafat war ja schon eher ein säkularer Mensch und und die Hamas war einfach auch politischer Gegner der Fatah. Und von daher, vielleicht abgesehen von gelegenen strategischen Dingen, die man gemacht hat, aber grundsätzlich handelt es sich um zwei Kontrahenten, dass man vielleicht sogar ähnlich wie Rabin und Netanyahu sehen könnte.
Danke.
Ja, ich denke, dann schauen wir uns mal den Text von Moshe Zimmermann an. Der Name ist vielleicht auch einigen bekannt. Moshe Zimmermann ist 1943 in Jerusalem geboren, als Sohn von Hamburger Eltern, die während der Nazi-Herrschaft geflohen sind. Ist Professor Emeritus für neuere Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem. Einerseits ist sein Hauptforschungsgebiet wirklich deutsche Geschichte, aber er hat auch immer wieder Veröffentlichungen zum israelisch-palästinensischen Konflikt geschrieben. Und ich habe ein Zitat aus seinem Buch, einmal ich kurz nach Rabins Ermordung 1996 geschrieben, Wende in Israel zwischen Nation und Religion, wo er eben auch ein Kapitel dem Friedensprozess widmet. Der Friedensprozess zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarländern begann nicht erst 1992, sondern bereits vor etwa 20 Jahren. Schlüssel zu diesem Prozess waren zwei im Vorfeld liegende Ereignisse. Es handelte sich zunächst um die Distanzierung Ägyptens von der Sowjetunion bei gleichzeitiger Annäherung an die Vereinigten Staaten von Amerika 1971, sowie die Niederlage Israels im Yom Kippur-Krieg von 1973. Zwar konnte Israel gegen Ende des Krieges ägyptische Gebiete auf der afrikanischen Seite des Suezkanals erobern, doch die entscheidenden Elemente dieses Krieges waren nicht Gebietseroberungen, sondern die überraschende und erfolgreiche Offensive gegen Israel am 6.10.1973, sowie der Untergang des Mythos von der unbesiegbaren israelischen Armee. Erst als die Ägypter gewissermaßen als Sieger bereit waren, mit dem zionistischen Gebilde, also mit Israel, in Verhandlungen einzutreten, die von den Vereinigten Staaten als Supermacht ohne besondere Rücksicht auf die zweite Supermacht dirigiert werden konnten, öffnete sich der Weg zum Frieden im Nahen Osten. Durch den Friedensschluss mit Ägypten und den Abzug der israelischen Truppen von der Sinai-Halbinsel sollte Ägypten der stärkste Gegner Israels beschwichtigt werden und die besetzten palästinensischen Gebiete Judäa, Samaria und Gaza für Israel zu retten. Ende 1987 begann die Intifada, der Aufstand der aller Hoffnungen beraubten Palästinenser. Ein weiterer Schlag für die israelische Bevölkerung. Auch hier erwies sich, dass das Sicherheitsproblem durch militärischen Einsatz nur unzureichend zu lösen ist. Die dadurch entstehende Frustration und Hilflosigkeit innerhalb der israelischen Verteidigungsstreitkräfte und unter der breiten Bevölkerung, die in den besetzten Gebieten militärischen Reservedienst zu leisten hatte, forderte die Bereitschaft, alternative Lösungen zu akzeptieren oder wenigstens zu diskutieren. 3 Jahre nach dem Ausbruch der Intifada, gewissermaßen auf ihrem Höhepunkt, kündigte sich das nächste Debakel an, der Golfkrieg von 1991. Zum ersten Mal seit 1948 war die Zivilbevölkerung in Israel unter Beschuss geraten und somit direkt durch Krieg bedroht. Ohne das Ende des Kalten Krieges, ohne Intifada und Golfkrieg wäre die Madrider Friedenskonferenz im Oktober 1991 nicht denkbar gewesen. Trotzdem wurde die israelische Politik unter Shamir und seinen Koalitionspartnern aus dem religiösen Lager auch nach der Konferenz von Madrid nicht flexibler. Die neue Friedenspolitik Rabins, vor allem die direkten Verhandlungen mit der PLO und die sich anschließenden Abkommen mit Yasser Arafat, haben wohl sogar Yitzhak Rabin eher überrascht. Aber die Kriegsmüdigkeit der israelischen Bevölkerung nach 5 Jahren Intifada und vor allem die aussichtslose Besetzung des Gazastreifens, der sich als ein wahrer Herd des Terrors erwiesen hatte, waren Faktoren, die die breite Unterstützung der israelischen Bevölkerung für das Gaza-Jericho-Abkommen 1993 und den damit verbundenen Rückzug aus dem Gazastreifen garantierten. Der Abzug aus dem Gazastreifen verlieh der Regierung Rabins große Popularität. Er vergrößerte den durch die Persönlichkeit Yitzhak Rabins ohnehin gewährleisteten Bonus der Arbeitspartei in den Jahren 1992-93 zusätzlich. Verankert war dieser Bonus ursprünglich und vor allem im vorerst insgesamt erfolgreich erscheinenden Friedensprozess, der Israel eine friedliche Koexistenz mit den Palästinensern versprach und der israelischen Politik und Wirtschaft das Tor zur arabischen Welt öffnete. Als sich Logik und Dynamik der Ära nach dem Kalten Krieg dank Yitzhak Rabin, Shimon Peres und ihren politischen Partnern auch im Nahen Osten allmählich weiter durchsetzen konnte, zeigte sich die israelische Regierung zunehmend bereit, über die bisher erzielten Abkommen mit der PLO hinaus der Gründung eines palästinensischen Staates zuzustimmen. Hier jedoch war der Punkt erreicht, an dem auch die Persönlichkeit Rabins keine Wirkung mehr zeigen konnte. Die Opposition in Israel und die ehemaligen Likud-Wähler, die Rabin als steinharten Knochenbrecher gewählt hatten, waren nicht mehr bereit, einen derartig entscheidenden Schritt mitzutragen. Diese Konstellation bildete den Hintergrund für einen außerordentlichen Wandel im politischen Diskurs in Israel. Erstmals wurden auf dem rechten Flügel Zweifel an dem demokratischen Charakter des Staates offen geäußert. Wenn die israelische Demokratie diese neue Entwicklung und damit die Bereitschaft zur Aufgabe der Golanhöhen und der Westbank sowie zur Gründung eines Palästinenserstaats sanktioniert, wenn sich die Politik des Ministerpräsidenten während einer Legislaturperiode derart wandeln kann und eine Parlamentsmehrheit, die nicht rein jüdisch ist, diese veränderte Politik trägt, dann ist die israelische Demokratie in den Augen der Anhänger einer ganz Israel-Ideologie und vor allem für die militante Gruppe Zohar Zeno, das ist unser Land, aber auch für viele andere Rechtsorientierte in der israelischen Gesellschaft stark korrekturbedürftig. Hier entschloss sich Yigal Amir zum Handeln. Der nach Rabins Tod, das heißt nach dem Ausscheiden des starken Mannes, gezielt von der Hamas-Bewegung ausgehende Terror gegen Israel erzeugte große Unsicherheit innerhalb der israelischen Bevölkerung. Spätestens die Attentate unmittelbar bevor Beginn des Wahlkampfes im Februar und März 1996 in Jerusalem, Tel Aviv und Aschkelon verliehen der Parole der Opposition Dieser Frieden hat uns zwar aus Gaza geholt, aber dafür Gaza nach Tel Aviv gebracht. Eine besondere destruktive Effektivität. Das war das Ende des Rabin-Bonus. Für diese Entwicklung, für die Diskreditierung des Friedensprozesses in der israelischen Öffentlichkeit, trägt keineswegs Shimon Peres die Verantwortung. Verantwortlich war in erster Linie der propagandistische Erfolg einer Parole, die rechtsorientierte Autofahrer als Aufkleber auf der Heckscheibe ihrer Fahrzeuge im Lande verbreiteten. Das ist kein Frieden, das ist Terror. Die Hamas-Bewegung kennt die israelische Demokratie nur zu gut. Durch die automatische Reaktion der israelischen Öffentlichkeit auf den Terror erreichten die Anschläge das von der Hamas-Bewegung intendierte politische Ziel. Die israelischen Wähler entschieden sich demokratisch gegen die Friedenspolitik Yitzhak Rabins und Shimon Peres und somit für die von Benjamin Netanyahu repräsentierte Alternative. Das ist der Blick, der innerisraelische Blick von Moshe Zimmermann. Vielleicht sehen wir es auch als Ergänzung direkt eine palästinensische Position über die Bedeutung der Oslo-Abkommen an und versuchen das dann so ein bisschen gegenüberzusehen. Ein Text von Shamir Hassan, der an einer Universität in Indien lehrt, in scharfem Kontrast zu denen, die dem in Oslo gestarteten Friedensprozess treu sind, sind seine Gegner der Meinung, dass es die fehlerhafte Struktur der Abkommen war, die die Art ihrer Ausführung bestimmt hat. Mit anderen Worten, ein Abkommen, das wiederholt ungestraft verletzt wird, ist zuallererst ein schlechtes Abkommen. Edward Said, der bedeutendste palästinensische Intellektuelle, hat konsequent argumentiert, dass Oslos tödlicher Defekt war, dass es weder ein Instrument zur Dekolonialisierung noch ein Mechanismus zur Durchsetzung der für den israelisch-palästinensischen Konflikt relevanten UN-Resolutionen war. Stattdessen war es ein Rahmen, der darauf abzielte, die Grundlage der israelischen Kontrolle über die besetzten Gebiete zu ändern, um sie zu verewigen. Der Prozess als solcher war strukturell unfähig, eine lebensfähige Regelung hervorzubringen und musste schließlich zu weiterem Konflikt führen. Man kann objektiv argumentieren, dass die Beziehung zwischen Israel und der PLO, die in Oslo geschmiedet wurde, nachweisbar nicht auf gegenseitiger Anerkennung gleicher oder vergleichbarer Rechte basierte. Israel hatte in allen umstrittenen Punkten den Löwenanteil verlangt, einschließlich palästinensischer Konzessionen in den Briefen vorbehaltloser Anerkennung, die Oslo unmittelbar vorangingen. Die betreffenden Abkommen bezeichnen die Westbank und den Gazastreifen nie als besetzt. Sie verpflichten Israel nicht, von illegalen Aktivitäten wie den Siedlungen, die entgegen internationalem Recht dazu bestimmt waren, die israelische Herrschaft zu festigen, abzusehen. Es gab auch kein handgreifliches Bemühen, die zentralen Angelegenheiten, die zusammen den israelisch-palästinensischen Konflikt definieren, zu lösen. Vor allem Grenzen, Flüchtlinge, Jerusalem. Es gibt keine klar aufgestellten Leitfäden für weitere Schritte auf eine Zwei-Staaten-Lösung hin. Stattdessen werden die palästinensischen Rechte als Angelegenheiten des Endstatus unter den Teppich gekehrt. Die den Oslo-Abkommen inhärente Unausgeglichenheit der Macht bestimmte daher ihren katastrophalen Ausgang. Durch sie schmiedete ein aufsteigendes Israel eine funktionale Partnerschaft mit einer geschwächten und erschöpften PLO, in der die Ersteren den Besitz strategischer Posten in der Westbank und Gaza, Land, Wasser, Grenzen, Jerusalem und unbegrenzte Ausdehnung in die Westbank durch die Errichtung weiterer Siedlungen beibehalten würden. Diesem Arrangement entsprechend würde die PLO in Form einer anerkannten juristischen Person die formale Verantwortung für die Eingeborenen übernehmen. Aber Israel würde jeden Teil, den die PA kontrollierte, überfallen oder besetzen können. Es ist ein Prozess, bei dem die israelischen Sicherheitsinteressen an oberster Stelle stehen und ihnen alles andere, einschließlich der individuellen und kollektiven Rechte der Palästinenser, untergeordnet ist. Es ist ein Prozess, der zu einer Trennung innerhalb der besetzten Gebiete unter fortgesetzter israelischer Hegemonie führt, im Gegensatz zu einer Teilung Palästinas durch einen umfassenden israelischen Rückzug aus der Westbank und dem Gazastreifen. So schafft er Arrangements, die Apartheid mit umfassender weißer Kontrolle gleichkommen. Ja, das gibt vielleicht noch mal ein bisschen weiteren Stoff, über die Bedeutung der Oslo Abkommen nachzudenken. Anmerkungen dazu? Ich sehe auch die Hände von Herrn Aust, Frau Gillissen und Anne sind noch oben. Also wenn Sie sich noch, sind da neue Meldungen oder sind die einfach stehen geblieben? Auf jeden Fall erstmal Frau Herretsch.
Es scheint ja nicht, fast nicht lösbar zu sein.
Es scheint nicht, bitte.
Es scheint fast nicht lösbar zu sein, wenn man auf die heutige Situation schaut. Was denken Sie?
Die heutige Situation ist natürlich völlig anders mit der enormen Zerstörung, die inzwischen da ist. Ich würde schon sowohl nach dem Text von Zimmermann als auch von dem Text von Hassan sagen, das Problem liegt in den Oslo Abkommen selber. Und wohl auch hauptsächlich darin, dass sie eigentlich von vornherein nicht definiert haben, wo man denn schließlich ankommen will. Also man hätte immer noch sagen können, wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen, aber dass von vornherein nicht klar gesagt wurde, irgendwann müssen die Siedlungen aufgelöst werden zum Beispiel, ist etwas, was enorm schwierig ist und wo man eben auch in Frage stellen kann, wie weit wirklich eine Bereitschaft da war auf eine solche Endlösung, die eben israelischen Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten bedeutet hätte, überhaupt durchzuführen. Herr Hans.
Ja, ich hoffe, man versteht mich
Ja,
wenigstens. Mein
gut.
Video funktioniert aus irgendwelchen Gründen weiterhin nicht. Die Einstellung habe ich zwar geprüft, da steht alles auf okay und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Naja, gut. Die Sache ist doch die, dass im Laufe dieser ganzen Jahrzehnte Israel immer mehr Verhandlungsmasse an sich gezogen hat. Und man muss sich doch ernsthaft die Frage stellen, ob es wirklich eine reelle Bereitschaft gibt, zu einem Friedensabkommen zu kommen. Was soll denn da übrig bleiben? Worüber will man denn noch verhandeln, wenn Israel alles vereinnahmt und alles dominiert? Es ist doch völlig irreal. Und das sagen ja auch andere Experten, dass eine Zwei-Staaten-Lösung einfach ein Unding ist. Das kann bei diesem Flickenteppich gar nicht funktionieren. Da gibt es ja noch die alternative Überlegung sozusagen eines gemeinsamen konföderierten Staates oder so etwas. Aber selbst das würde Israel nicht wollen, weil das habe ich mal auch irgendwo gehört, dass die Strategen sagen, ja, aber dann würden sich die Araber innerhalb, also die israelischen Araber oder dieser gemeinsame Staat, die würden dann immer mehr an Gewicht gewinnen. Ah, ich sag's mal, weil deren Vermehrungsrate größer sein soll. Das heißt doch mit anderen Worten, Israel hat in keinster Weise irgendwie eine Absicht oder ein Interesse auf einen gemeinsamen Frieden. Ist das jetzt so nicht nur mein Eindruck? Wie sehen Sie das?
Also das Wort Frieden kann man natürlich in alle möglichen Richtungen und missbrauchen. Jeder mag Frieden, ist nur die Frage, wie man das definiert. Aber vielleicht kann man eher fragen, kann man in den Oslo-Abkommen und in späterer israelischer Politik eine wirklich reale Option sehen, wo man hätte erwarten können, dass die Palästinenser sie annehmen und die wirklich genug Platz, sei es für einen palästinensischen Staat, sei es für gleiche Rechte der Palästinenser in einem gemeinsamen Staat lässt. Und das kann man, denke ich, ja mit einem sehr großen Fragezeichen versehen. Also ich denke, es ist Wir haben ja vorhin die Karte der Westbank gesehen. Wenn also bis heute 60% der Westbank, die ja selber eigentlich nur ein kleines Rest von Mandatspalästina ist, wenn dann noch 60% unter direkter israelischer Kontrolle sind, ist natürlich nicht viel da. Und es ist schon lange Konsensus in der israelischen Gesellschaft, dass die zumindest die großen Siedlungsblöcke nicht aufgegeben werden sollen. Also da kann man sicher sagen, dass man nicht bereit ist, den Preis zu zahlen. Und das fand ich auch eigentlich ganz hilfreich in der Analyse von Moshe Zimmermann, dass er eigentlich schreibt, der Friedensprozess hat so lange funktioniert, wie die Israelis dachten, sie haben was davon. Wo man gesehen hat, also wenn wir mit den Palästinensern uns arrangieren, dann haben wir auch Friedensvertrag mit Jordanien, mit anderen arabischen Staaten. Das bringt wirtschaftliche Vorteile. Und auch den Gazastreifen in Anführungsstrichen loszuwerden, dass man den nicht mehr selber verwalten muss, sondern die Palästinenser selber die Probleme da lösen lassen kann. Solange man das so gesehen hat, ging das. Aber in dem Moment, wo man selber auf was verzichten soll, da ist offensichtlich bei den meisten Israelis nicht das Gefühl da, dass es sich lohnt. Und wird daher nicht getan. Und was Sie eben vorhin sagten, eine Föderation, sei es eben ja, ein binationaler Staat, Kantonsstaat oder wirklich ein Staat für alle mit gleichen Rechten, das sind Dinge, für die extrem wenige jüdische Israelis bereit sind, denn da ist tatsächlich die demografische Angst, dass die Palästinenser, die wahrscheinlich jetzt schon im gesamten Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan die Mehrheit sind, also eine leichte Mehrheit, etwas über 50%, dass man dann wieder Minderheit wird, das ist natürlich enorm stark da. Und ich habe wirklich, und natürlich kommt und die Selbstmordattentate der Hamas und auch noch in der zweiten Intifada haben das verstärkt, das Gefühl, dass viele Israelis gesagt haben, ja, wir haben keinen Partner auf der palästinensischen Seite. Aber ich glaube, so ein wesentlicher Punkt ist, dass man nicht bereit ist oder nicht der Meinung ist, dass es sich lohnt, den Preis zu zahlen, der für eine faire Lösung nötig wäre. Und das steht vielleicht auch im Hintergrund, und gerade in den letzten 2 Jahren bekomme ich dann immer mehr, dass irgendwie der heimliche Traum der Israelis, dass wir vielleicht eines Tages aufstehen werden und hier sind keine Palästinenser mehr, dass der noch irgendwo da ist. Das sagen wenige ausdrücklich, aber und machen sich vielleicht auch wenige klar. Das ist, glaube ich, eher was Unterbewusstes. Aber irgendwie das Gefühl zu haben, oder wir können sie auf so eine kleine Zahl reduzieren, dass sie irrelevant werden. Also irgendwie, man hat irgendwie noch den Traum, man könnte doch vielleicht wirklich alles bekommen. Und ich vermute, dass es auch auf der palästinensischen Seite genug Leute gibt, die das auch so sehen. Ist auch in beiden Fällen historisch begründbar, nachvollziehbar. Und das habe ich auch in letzter Zeit so ein bisschen in Studien, dieses Vergleichen mit Ruanda, Südafrika zum Beispiel gesehen. Ein fruchtbarer Friedensprozess beginnt eigentlich dann, wenn sich alle beteiligten Seiten klar sind, der andere wird nicht verschwinden. Und die einzige Möglichkeit, ein besseres Leben zu bekommen, ist, dass wir uns miteinander arrangieren, anstatt uns gegenseitig weiter zu töten. Und es sieht leider nicht so aus, dass die Menschen hier schon zu dieser Erkenntnis gekommen sind.
Leider sind wir noch auf dem absteigenden Ast, dass die Konfrontation immer mehr zunimmt. Das ist ja
Ja, im
das
Moment, in den letzten 2 Jahren
Schlimme.
ist es enorm, dass man gar nicht mehr anfangen kann zu denken, wie man eigentlich aus dieser Spirale noch rauskommen kann. Und ich denke auch eben gerade, die Mehrheit der Israelis ist dafür, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, ihnen Anreize zu geben, auszuwandern, wie auch immer man es formulieren will. Aber sozusagen, da merkt man, wie man plötzlich zumindest im Gazastreifen das Gefühl hat, vielleicht können wir das ja wirklich schaffen. Und in der Westbank geht es eigentlich in dieselbe Richtung. Es sind die, ja, mindestens einmal pro Woche sind Angriffe auf Palästinenser in kleinen Dörfern. Es gibt auch da jeden Monat mindestens ein kleines Dorf, wo die Bewohner auch gehen, weil sie sich nicht mehr vor den Siedlern schützen können. Und das sieht die Weltöffentlichkeit weniger hin, weil das halt auf kleinerer Flamme ist, obwohl das auch blutiger wird. Also, in vergangenen Jahren haben die Siedler normalerweise keine Palästinenser getötet in der Westbank, aber auch das gilt nicht mehr. Also es läuft auch in der Westbank darauf hin eigentlich. Und ohne internationales Eingreifen, und zwar sehr entscheidendes, wird sich daran auch nichts ändern, denke ich. Und es sieht nicht so aus, dass das passiert.
Ja.
Ja, in dem Sinne, und es ist fast schon, ich meine, die Situation hat sich so geändert, dass man auch kaum noch die Parameter von Oslo oder andere Ideen noch irgendwie als Basis nehmen kann, weil wir einfach eine ganz andere Ausmaße der Zerstörung und der Verlagerung von Macht haben. Also müsste man irgendwo völlig anders wieder anfangen. Frau Gillissen.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu dem Text von Moshe Zimmermann. So den letzten Abschnitt oder die Bemerkung konnte ich nicht verstehen. Da hat er ja gesagt, dass die Hamas-Bewegung ein intendiertes politisches Ziel hatte, nämlich die Friedenspolitik von Yitzhak Rabin sozusagen abzuwählen und oder die Israelis dazu zu bringen, Benjamin Netanyahu zu wählen. Aber was wäre denn da die Erwartung gewesen, wenn Netanyahu an die Macht kommt, dass sich der Konflikt weiter zuspitzt und dann irgendwann gewaltsam zu einer, die Eskalation zu einer Lösung führt? Oder weshalb sollten Sie das intendiert haben?
Ja, in der Richtung muss man es wohl sehen, nicht zu zu einer Lösung zu kommen, die eben den Staat Israel als solchen bestehen lässt, was ja nach der offiziellen Charta der Hamas nicht sein sollte als Endstatus. Und von daher zu sagen, wir halten lieber den Konflikt auf kleiner Ebene weiter und können es vielleicht, was natürlich ziemlich utopisch ist, wie sich auch jetzt herausgestellt hat, vielleicht eines Tages Israel überwinden.
Ja,
Das,
zwischendurch hatten die ja doch gesagt, dass der Scheich Yassin auch mit so einer 20-jährigen sozusagen Waffenstillstand, dass es da auch schon mal Bestrebungen gegeben hat. Das muss sich dann aber geändert haben, ne?
Ja, die Frage ist eben auch sozusagen, wie weit solche Äußerungen, auf israelischer Seite hat sie nie jemand aufgegriffen. Auch die Oslo-Abkommen haben ja noch keinen palästinensischen Staat und schon gar nicht mit Ostjerusalem als Hauptstadt vorgesehen. Sozusagen auf den letzten Prüfstein sind die Angebote von Sheikh Yassin nicht gestellt worden, ob man wirklich so weit gegangen wäre. Und das ist natürlich ein Hin- und Her-Lavieren zwischen pragmatischen und mehr ideologischen Tendenzen, was auch da ist. Und man kann es sicher auch, das werden wir uns in unserer letzten Sitzung über Gaza noch ein bisschen mehr ansehen, schon sehen, dass eigentlich die ganzen Auseinandersetzungen in Gaza, die ab 2006 immer wieder aufflammen und dann wieder eingedämmt werden, dass man auch Netanyahu letztlich die Hamas als einen Gewinn gesehen hat, der ihm ermöglicht, den Konflikt als wahrscheinlich nicht an den 7. Oktober gedacht, auf einer erträglichen Flamme zu halten und nicht dazu zu kommen, mit anderen palästinensischen Organisationen einen palästinensischen Staat gründen zu müssen. Also da kann man schon sagen, dass die beiden radikalen Gruppen auf beider Seite sich natürlich irgendwo gemeinsam treffen können, um das Ziel des Friedens zu verhindern.
Also bei Wikipedia habe ich eine Äußerung von Netanyahu gelesen, dass man eben die Hamas weiter stärken muss, damit man keinen palästinensischen Staat akzeptieren muss. Das wird ja genau das
Ja,
bestätigen.
genau, das geht genau in die Richtung. Ja, Anne. Funktioniert es gerade nicht mit dem Freischalten? Ging doch vorhin.
Bin ich wieder da. Also bei Zimmermann, da ist der Hinweis, dass die Sowjetunion da wegfiel wegen der Änderung der Politik Ägyptens. Mir ist nicht klar, welche Rolle die Sowjetunion denn vorher gespielt hat in diesem Konflikt. Denn wenn man jetzt sieht, wenn die Sowjetunion oder Russland dann später noch da gewesen wären, dann wäre es ja nicht zum Oslo-Prozess gekommen, der ja letztlich irgendwo ins Leere gegangen ist. Also mir ist das nicht klar, ob das möglicherweise eine ganz andere Weg geöffnet hätte.
Ja, es war halt lange so, dass auch der Nahe Osten eigentlich nach den Prinzipien des Kalten Krieges aufgeteilt war. Also es war zwar, also 1947 hatte auch die Sowjetunion den UNO-Teilungsplan für Palästina akzeptiert, aber dann wird eigentlich die Sowjetunion zur Unterstützerin der säkularen arabischen Regime, eben gerade Ägypten unter Nasser, Syrien unter Assad, was ja im Prinzip sich bis Putin durchgehalten hat, und Irak unter Saddam Hussein. Die hatten ja auch, die Baath-Partei hatte ja auch eine kommunistisch-sozialistische Ideologie. Und da war schon eben auch das auszuspielen gegen Israel als amerikanischen Verbündeten. Und in dem Moment, wo eben diese Aufteilung nicht mehr funktioniert hat, sind eigentlich die Amerikaner als die eigentlichen Hauptakteure zurückgeblieben, die und war ihm auch kein Gegengewicht mehr, sozusagen, das von arabisch-palästinensischer Seite hätte aktiviert werden können.
Was die Palästinenser dann geschwächt hat.
Ja, und auch die Palästinenser waren ja im Prinzip mit der Sowjetunion verbündet. Also auch zum Beispiel Mahmoud Abbas, der heutige Präsident, der hat sein Doktorat in der Sowjetunion zum Beispiel gemacht. Also der sozusagen, dass Palästinenser zum Studium in die Sowjetunion gegangen sind, war relativ häufig auch in dieser Zeit. Aber eben diese Stützung fällt weg, und auch das heutige Russland hat wohl auch andere Probleme, als noch im Nahen Osten groß mitzumischen. Also selbst die Stützung des Assad-Regimes ist ja letztlich auch, hat auch nicht mehr funktioniert.
Auch
Das,
gar nicht mehr da rein.
ja. Ja, ich hoffe, dass ein bisschen die Komplexität der Oslo-Abkommen klar geworden ist, denn es gibt ja auch so sehr stark die Meinung im Westen, wenn Rabin nicht ermordet worden wäre, wäre vielleicht alles gut geworden. Und so einfach ist es eben doch nicht. Sicher wäre manches anders geschehen, aber ich denke, man kann schon sehen, dass in der Wurzel der Oslo-Abkommen enorme Probleme sind und auch in der Bereitschaft einer Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit zu einem Friedensvertrag mit Verzichten zu kommen, was man ja auch an den schwachen Mehrheiten jeweils, mit denen die Abkommen durch die Knesset gegangen sind, eigentlich ziemlich deutlich sieht. Ja, nächstes Mal, wie gesagt, die religiöse Dimension des Konflikts, das ist erst in 2 Wochen, denn nächsten Montagabend beginnt ja Rosh Hashanah, und dann haben wir erstmal 2 Tage Feiertag. Und von daher dann also bis in 2 Wochen. Noch einen schönen Abend.